Die Physiokraten. Die Antwort liegt in der Krume. Zu ersten Bemühungen um eine formale Werttheorie kam es Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Abenddämmerung, wie sich herausstellte, der französischen Monarchie, am Hofe Ludwig des 15. François Quesnay, 1694 bis 1774, oft als der Vater der Ökonomie bezeichnet, war dort Leibarzt und Berater des Königs. Ausgehend von seiner medizinischen Ausbildung verstand er die Wirtschaft als metabolisches System. Kritisch für einen Metabolismus ist, dass alles von irgendwo herkommen und irgendwo hin muss, und für Quesnay galt das auch für den Wohlstand. Quesnays Ansatz ließ ihn die erste systematische Werttheorie formulieren, die klassifizierte, wer in einer Wirtschaft produktiv ist und wer nicht. Darüber hinaus schuf er eine schematische Darstellung, wie sich die gesamte Wirtschaft aus dem von einer kleinen Gruppe ihrer Akteure generierten Wert reproduzieren konnte. Für sein 1758 erschienenes bahnbrechendes Werk Tableau économique schuf er eine ökonomische Tabelle, die zeigte, wie neuer Wert geschaffen wurde und in der Wirtschaft zirkulierte. In dieser systematischen Darstellung arbeitete er seine Metabolismus-Analogie am Bild einer Pumpe aus, die symbolisierte, wie neuer Wert geschaffen wird. Davon ausgehende Röhren illustrierten, wie Wert das System verlässt. Zu der Zeit, als Quesnay an seinem Werk arbeitete, sah sich die französische Gesellschaft bereits mit den Problemen konfrontiert, die 15 Jahre nach seinem Tod zur Französischen Revolution führen sollten. Frankreichs Landwirtschaft war in einem schlimmen Zustand. Die Bauern ächzten unter der Last hoher Steuern, die ihre für gewöhnlich adeligen Grundherren und der Staat ihnen auferlegten. Erstere zur Finanzierung ihres aufwendigen Lebenswandels, letzterer brauchte Geld für Handel und Krieg. Über diese Belastungen hinaus hielt die merkantilistische Politik der französischen Regierung unter dem Druck eines aggressiv expandierenden Großbritannien die Preise für landwirtschaftliche Produkte niedrig, um die heimische Produktion billiger Güter kostengünstig zu versorgen. Diese Güter wiederum waren für den Export im Austausch für das heiß begehrte Gold bestimmt, das nach wie vor allgemein als Maß nationalen Wohlstands galt. Angesichts dieser Sachlage machten sich Quesnay und seine Anhänger für die Bauern stark und wendeten sich gegen die Merkantilisten. Obwohl sie nach einer von Quesnays Publikationen als Physiokraten bekannt werden sollten, nannten sie sich selbst anders. Les Economistes. In scharfem Kontrast zum vorherrschenden merkantilistischen Denken, das dem Gold einen privilegierten Platz einräumte, hielt Quesnay das Land für Ursprung und Quelle jeglichen Werts. Abbildung 3 illustriert, wie für ihn letztendlich alles, was den Menschen nährte, aus der Erde kam. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abot.de/wert. Im Gegensatz zu den Menschen, so erklärte er, produziere die Natur tatsächlich Neues. Getreide aus kleinen Samenkörnern für Nahrung, Bäume aus Schösslingen und Mineralerze, aus denen Häuser, Schiffe und Maschinen gebaut wurden. Und alles kam aus der Erde. Im Gegensatz dazu produzierte der Mensch keinen Wert. Er konnte ihn lediglich verarbeiten. Brot aus Saaten, Bauholz aus Bäumen, Stahl aus Eisen. Da Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Jagd und Bergbau, siehe die dunklere Ellipse in Abbildung 3, der Gesellschaft den Segen der Natur bringen, bezeichnete Quesnay sie als produktive Klasse. Im Gegensatz dazu hielt er fast alle anderen Sektoren der Wirtschaft, Haushalte, Staat, Dienstleistungen und sogar die Industrie, siehe die hellere Ellipse, für unproduktiv. Quesnays Einteilung war revolutionär. In Abwendung von den Merkantilisten, die den Austausch und den Gewinn daraus, das Gold, ins Zentrum der Wertschöpfung stellten, verknüpfte er Wertschöpfung untrennbar mit Produktion. Im Rahmen der Entwicklung seiner Klassifikation produktiver und unproduktiver Arbeit gruppierte Quesnay die Gesellschaft in drei Klassen. Zuerst waren da die Bauern und damit verwandte Beschäftigungen, die auf dem Land oder auf dem Wasser tätig waren. Quesnay zufolge waren sie die einzige produktive Klasse. Dann kamen die Fabrikanten, Handwerker und mit ihnen verwandte Arbeitende, die das Material, das von der produktiven Klasse kam, verarbeiteten. Holz und Stein zu Möbeln und Häusern, Schafwolle zu Kleidung und Metall aus den Minen zu Werkzeugen und Maschinen. Diese Klasse jedoch, so Kinne, schuf keinen Mehrwert. Ihre Arbeit brachte bestehenden Wert lediglich in weiteren Umlauf. Die dritte Klasse war die unproduktive bzw. distributive oder sterile Klasse der Besitzenden, zu der er Grundherren, Adel und Geistlichkeit zählte. Distributiv ist hier negativ zu verstehen. Diese Klasse verteilte Wert zwar, aber nur unter sich und aus dem einzigen Grund, dass ihr das Land gehörte. Gegenleistung dafür gab es von ihr nicht. Quinets Tabelle zufolge baut der produktive Teil des Systems ganz und gar auf die Bauernschaft, was nicht heißt, dass nicht auch andere eine systemerhaltende Rolle spielen. Abbildung 4 zeigt detailliert den Prozess von Produktion, Einkommen und Konsumption jeder Klasse bzw. eines jeden Wirtschaftssektors und wie sie zusammenwirken. Durchaus möglich, dass es sich hier um die erste Kalkulationstabelle überhaupt handelt. Mit Sicherheit ist es die erste konsistente, schematische Darstellung ökonomischen Wachstums. Ein Zahlenbeispiel für das Tableau Ökonomique. Abbildung 4 illustriert die Logik von Quinets Modell. Die dazugehörige Abbildung finden Sie auf abbott.de/wert. Das Wichtigste ist hier, wo der ursprüngliche Wert geschaffen wird, wie er zirkuliert und welcher Prozentsatz in der nächsten Runde dieses Kreislaufs wieder in die Produktion, in die Natur einfließt, um den Wert zu mehren, was das Wesen des Wachstumsprozesses ausmacht. Im einfachsten Fall eines nicht expandierenden Systems hat die produktive Klasse eine ursprüngliche Menge an Produkten der Erde, Produits de la Terre, deren Wert hier einmal, um des Beispiels willen, auf 5 Milliarden Livre beziffert ist. Diese teilen sich auf in 4/5 Nahrungsmittel für den Lebensunterhalt der Bauern und 1/5 Rohstoffe für die sterile Klasse. Die Grundeigentümer halten davon 2 Milliarden Livre in bar, die sie bei der produktiven Klasse in Form von Steuern eingetrieben haben, und die sterile Klasse verfügt über ein Inventar an Werkzeugen bzw. Maschinen und anderen gewerblich gefertigten Gütern im Wert von 2 Milliarden Livre. Von dieser Sachlage aus nimmt ein Kreislauf seinen Anfang, von dem jeder Schritt einer Bewegung von einer Reihe zur nächsten entspricht. Bei jedem Schritt wechselt eine gleiche Wertmenge die Hände, um die nächste Produktionsrunde vorzubereiten. Der Wert wird jedoch nicht gemehrt. Eine Ausnahme ist der Schritt von Phase 5 auf Phase 6 des Kreislaufs, bei dem eher ein Transfer als ein Austausch von 2 Milliarden Livre stattfindet. Es fließt dabei nur Geld, keine Produkte. Am Ende kommt es zur Produktion mit einem Überschuss an Produkten im Wert von 2 Milliarden im produktiven Sektor, während die besitzende Klasse 2 Milliarden unproduktiv konsumiert hat, womit eine neue Runde des Kreislaufs beginnt. Wie wir sehen, ist der Überschuss größer als der Konsum. Die Wirtschaft wird also von Runde zu Runde wachsen. Alle Einheiten sind in Milliarden französischen Livres zu denken. Durchgehende Pfeile kennzeichnen Produktionsströme, während monetäre Ströme durch gestrichelte Pfeile gekennzeichnet sind. Am bedeutendsten an Quinets Schema jedoch ist die Deutlichkeit, mit der es von Zeile zu Zeile zeigt, dass solange die Produktionsmenge die Menge an konsumierten Gütern übersteigt, am Ende ein Betrag übrig bleibt, der sich wieder investieren lässt, was der Wirtschaft die Reproduktion bzw. den nächsten Kreislauf ermöglicht. Streicht eines der unproduktiven Mitglieder der Gesellschaft zu viel ein und reduziert dadurch den Betrag, den die Bauernschaft in die Produktion reinvestieren kann, kommt die Wirtschaft zum Stehen. Anders gesagt, wenn die Wertabschöpfung durch die Unproduktiven die Wertschöpfung durch die produktiven Mitglieder übersteigt, kommt das Wachstum zum Erliegen. Obwohl er den Begriff selbst nicht verwendet, beinhaltet Quinets Werttheorie eine klare Produktionsgrenze, die erste überhaupt, die mit derartiger Präzision gezogen und aus der klar ersichtlich ist, dass der vom produktiven Sektor generierte Überschuss allen anderen ermöglicht zu leben. Es dauerte nicht lange und andere Ökonomen begannen, Quinets Klassifikation zu analysieren und Kritik daran zu üben. Vor allem stießen sie sich daran, dass Quinet Handwerker und Arbeiter als steril abtat, ein Begriff, der sich aus Quinets politischer Zielsetzung ableitete, schließlich war er zur Verteidigung einer agrarischen Gesellschaftsordnung angetreten. Tatsache war freilich, dass er nicht mit der Alltagserfahrung einer großen Zahl von Bürgern in Deckung zu bringen war. In Ausarbeitung von Quesnays Denken war sein Zeitgenosse Anne-Robert Jacques Turgot zwar ebenfalls der Ansicht, aller Wert käme aus der Krume, wies aber dabei auf die wichtige Rolle des Handwerks hin, um die Gesellschaft über Wasser zu halten. Außerdem erkannte er weitere allgemeine Bedürfnisse, zu deren Befriedigung es Personals bedurfte, wie etwa die Gerichtsbarkeit, und dass diese Funktionen ebenfalls für das Schaffen von Wert von essentieller Bedeutung waren. Entsprechend benannte er Quesnays sterile Klasse, Handwerker, Gewerbetreibende, um in eine gedungene, besoldete Klasse. Und da die reichen Grundherren darüber entscheiden konnten, ob sie Arbeit selbst ausführen oder dazu mittels Revenuen, Einkünften aus ihrem Land andere einstellen sollten, bezeichnete Turgot sie als verfügende Klasse. Außerdem fügte er differenzierend hinzu, dass einige Bauern oder Handwerker auch andere einstellten und Profit machten. Obwohl die Bauernschaft vom eigenhändigen Führen des Pfluges dazu überging, andere dazu einzustellen, so sein Argument, blieben sie produktiv und zögen aus ihrer Unternehmung Profit. Erst wenn sie die Bewirtschaftung des Landes bzw. deren Beaufsichtigung ganz aufgäben und ausschließlich von ihrer Rente lebten, würden sie zu verfügenden Rentiers. Turgots differenzierte Analyse betonte demnach eher den Charakter der geleisteten Arbeit als die Arbeitskategorie an sich. Turgots Differenzierungen waren so bezeichnend wie bedeutend. Wir sehen in ihnen die sich herausbildenden Kategorien von Lohn, Profit und Rente. Mit anderen Worten, einen expliziten Hinweis auf die Verteilung von Wohlstand und Einkommen, die im Lauf der folgenden Jahrhunderte zu einem der Eckpfeiler ökonomischen Denkens werden sollten. Die Krume jedoch, das Land, blieb für Turgot die Quelle jeglichen Werts. Wer es nicht bestellte, gehörte auch nicht in die Produktionsgrenze. Quesnay und Turgots nahezu totale Identifikation von Produktivität mit dem agrarischen Sektor hatte ein übergeordnetes Ziel. Ihre restriktive Produktionsgrenze gab dem Landadel Munition gegen den Merkantilismus an die Hand, der die Klasse der Kaufleute bevorzugte. Sie eignete sich einfach besser für die agrarische Gesellschaftsordnung als eine industrielle. Angesichts der Tatsache, dass die Physiokraten die Industrie bei ihren Überlegungen völlig außen vor ließen, nimmt es nicht weiter Wunder, dass die bedeutsamste Kritik an ihren Ideen aus eben der Nation kommen sollte, wo sich bereits eindeutig abzeichnete, dass Wert nicht ausschließlich in der Landwirtschaft geschaffen wurde, sondern in anderen sich herausbildenden Sektoren. Ich spreche von dem sich rasant industrialisierenden Großbritannien. Der einflussreichste Kritiker von allen war ein Zeitgenosse Quesnays, ein Mann, der Frankreich bereist und sich ausgiebig mit ihm unterhalten hatte. Adam Smith.